man fühlt sich so eins, also es ist nicht so getrennt und das macht es eigentlich auch aus bei Olympia, dass wir im Grunde alle eine große Familie sind, so auf die Art. Und das spürt man einfach, den Spirit, und das habe ich am schönsten gefunden. Und natürlich auch die Eröffnung, dass ich da die Flagge hochwehen habe können von Kenia und als erste Frau bei einer Winterolympiade. Und ja, das war Gänsehaut pur.
Stell dir vor, du wächst in einem Land ohne Schnee auf. Ein Land, in dem Winter ein Wort ist, das man aus Büchern kennt, aber nicht aus dem eigenen Leben. Und dann, viele Jahre später, stehst du plötzlich am Start eines Weltcuprennens. Du blickst in eine eisige, steile Abfahrt, die du als Kind nicht einmal hättest träumen können. Und genau dort startet deine Geschichte erst richtig. Heute habe ich eine Frau zu Gast, die Grenzen verschoben hat. Nicht nur geografische, sondern auch mentale. Sabrina Waniko Simara. Geboren in Kenia, aufgewachsen in Österreich und später die erste Frau aus Kenia überhaupt, die im Weltcup bei Weltmeisterschaften und bei Olympischen Winterspielen im alpinen Skisport an den Start ging. Eine junge Frau, die Grenzen nicht als Stoppschilder sah, sondern als Einladung, über sich hinauszuwachsen. Sabrina ist der lebende Beweis dafür, dass Herkunft kein Limit ist, dass man nicht aus einer Skination kommen muss, um mit den Besten der Welt mithalten zu wollen. Und dass Mut manchmal bedeutet, den eigenen Weg zu gehen, auch wenn man ihn alleine geht. In unserem Gespräch erzählt Sabrina von dieser Reise. Von ihrem ersten Schneetag auf einem kleinen Hügel in Oberösterreich, vom unglaublichen Gefühl, unter den besten Speed-Athletinnen der Welt zu stehen, von Erfolgen, die niemand erwartet hat, und von einer Entscheidung, die so ehrlich wie mutig ist: ihr Rücktritt nach 11 intensiven Jahren Spitzensport. Diese Episode ist für alle, die spüren, dass in ihnen etwas brennt, auch wenn der Weg steinig ist. Für alle, die träumen, aber manchmal zweifeln. Denn Sabrina zeigt uns, Erfolg entsteht nicht, wenn es leicht ist. Er entsteht, wenn man nicht aufhört, aufzustehen. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Hier kommt die Geschichte einer Athletin, deren Spuren im Schnee weit über den Sport hinausgehen. Es folgt ein kleines bisschen Werbung und ein Disclaimer noch vorweg. Ich wähle immer sehr, sehr sorgfältig aus, welche Werbung ich in meinem Podcast präsentiere. Und zwar nur Dinge, die ich selbst auch liebe und von denen ich wirklich überzeugt bin. Deshalb freue ich mich total, euch die 1000 Things Erlebnis- und Kulinarikbücher 2026 vorzustellen. Ich habe mir zum Beispiel gleich das Wien-Erlebnisbuch besorgt und dort gibt es über 80 neue Lieblingsplätze in Wien, die nur darauf warten, entdeckt zu werden. Vom versteckten Café bis zum besonderen Erlebnis, das man sonst vielleicht nicht einmal googeln würde und nicht auf die Idee kommen würde, das einmal auszuprobieren. Und ich liebe es total, in Wien unterwegs zu sein und gehe auch jedes Mal in ein neues Lokal, ein neues Restaurant und finde es einfach schön, dass es da jetzt auch ein Buch gibt, das mich noch einmal dazu motiviert und anregt, schöne neue Dinge kennenzulernen. Natürlich habe ich mir auch das Kulinarikbuch für Graz geholt, schließlich ist das ja meine Heimatstadt und es macht mir unglaublich viel Spaß, die kulinarischen Highlights und Geheimtipps dort zu entdecken, neu zu entdecken, wieder zu entdecken und schöne Momente zu genießen. Und das Tolle an den 1000 Things Büchern 2026 ist, dass alles sorgfältig ausgewählt ist. Also die Redaktion hat da wirklich jahrelang recherchiert, Tipps gesammelt und, was ich auch toll finde, sie arbeiten mit Local Heroes zusammen, die ihre Stadt natürlich am besten kennen und euch dann auch wirklich die besonderen Orte vorstellen. Dazu kommen hochwertige 1+1 Gutscheine, die all diese Erlebnisse direkt erlebbar machen. Und wenn ihr gerade keine Idee habt, was ihr unternehmen könnt, hat dieses Buch schon den Plan für euch. Es ist die perfekte Entscheidungshilfe, die euch wirklich rausbringt, zu neuen Lieblingsplätzen führt und Quality Time, gemeinsame Erlebnisse und besondere Momente zu zweit schenkt. Also ehrlich gesagt, ich finde ja immer, Zeit statt Zeug ist das perfekte Geschenk und das Schönste. Und ich liebe es. Also ich habe diese Bücher auch besorgt. Und Spoiler an meine Friends and Family, einige von euch werden das dieses Jahr auch bekommen. Wer das auch haben möchte, schaut unbedingt im 1000 Things Shop unter 1000thingsmagazine.com/shop vorbei. Und es gibt auch einen wunderbaren Code, LUNCHBREAK. 1000. Ihr seht schon, was wir da gemacht haben. Wir haben Lunchbreak Stories und 1000 Things gemerged. Kann man sich einfach merken. Lunchbreak 1000 zusammengeschrieben für kostenlosen Versand. Oder ihr holt euch die Bücher direkt in eurer Lieblingsbuchhandlung ab. Dieses Buch macht Lust auf Entdecken und auf Momente, die man nie vergisst. Ja, hallo liebe Sabrina, herzlich willkommen bei mir in den Lunchbreak Stories. Schön, dass du heute bei mir bist.
Hallo, danke. Schön, dass ich da sein darf.
Liebe Sabrina, du bist ja in Kenia geboren, aber in Österreich aufgewachsen. Also du bist mit 3 Jahren ja nach Österreich mit deiner Mama gekommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das zwei Welten sind, die kaum unterschiedlicher sein könnten. Was waren denn für dich prägende Momente in deiner Kindheit? Und was müssen wir als Zuhörerinnen vielleicht auch über dich wissen, dass wir verstehen, wer du jetzt als Person bist und wie du geworden bist oder wie du zu der Person geworden bist, die du jetzt bist?
Ja, also wie du schon sagst, das ist natürlich schon am Anfang sehr kultureller Unterschied gewesen. Ich bin mit 3 Jahren nach Österreich gekommen, bin in Oberösterreich aufgewachsen, habe dort das erste Mal Schnee gesehen. Und für mich war das auf jeden Fall ja, schon auch ein bisschen ein Schock, weil alles weiß war und einfach, ja, das war sehr, sehr neu für mich. Und auch die Kultur, das Essen und die Sprache. Also es waren sehr, sehr viele neue Sachen, was auf mich zugekommen sind. Ich habe mich da aber ziemlich schnell integriert und wohlgefühlt und habe dann ja einfach den Weg durchs Skifahren, ja, habe ich einfach sehr, sehr viele neue Freunde kennengelernt und das war eigentlich so, ja, meine prägende Zeit, der Start.
Ich habe gelesen, dass es dein Stiefpapa war, der dich zum Skifahren gebracht hat und dass du vom Fleck weg eigentlich begeistert warst. Du bist mit 3 Jahren das erste Mal auf Skiern gestanden, ich auch. Ich war damals nicht so begeistert. Du warst aber sofort begeistert. Und wann hast du gemerkt, dass das für dich mehr ist als ein Hobby und dass du da wirklich mehr auch draus machen möchtest? Also von der Begeisterung hin zu, okay, ich möchte wirklich Rennen fahren und das ist, was ich gern professionell machen würde.
Ja, es hat sich so entwickelt über die ersten Rennen. Zwergerlrennen waren da, Kinderrennen. Und da habe ich gemerkt, da bin ich sehr oft Dritte geworden und ich wollte halt immer gewinnen. Und da hat damals schon mein Papa gesagt, dass das Wichtigste ist, dass ich Spaß dran habe am Rennfahren und dass das Gewinnen nicht immer das Wichtigste ist. Und da habe ich einfach schon gemerkt, dass ich sehr ehrgeizig bin und sehr zielstrebig. Und es hat mir einfach irrsinnig Spaß gemacht. Und wie ich dann gemerkt habe, dass ich dann gewonnen habe, dann hat es nur mehr Spaß gemacht. Und ja, somit habe ich gewusst, da, wie ich das dann im Fernsehen gesehen habe, die Olympiade damals und die Weltcuprennen, und wo ich die Bodi Miller, die Lindsay Vonn, Hermann Mayer und so bewundert habe, habe ich in mir irgendwie gemerkt, cool, das möchte ich auch mal schaffen.
Wie kann man sich das dann vorstellen, Sabrina? Von diesem Wunsch, okay, das will ich auch schaffen, wie hat es denn konkret ausgeschaut bei dir? Wie kannst du uns da ein bisschen mitnehmen in deine Kindheit und Jugendzeit und wie das so dein Leben war als Schülerin, aber gleichzeitig auch im Training und wie du das angegangen bist?
Ja, also in der Volksschulzeit war das schon, also es war natürlich noch nicht so professionell. Ich habe natürlich, ja, wie du sagst, einfach ja, die Schulzeit genossen mit meinen Freundinnen. Und habe halt nach dem Unterricht waren wir dann am Hansberg, das war der kleine Skilift, wo mein Papa der Obmann war. Da haben wir dann trainiert mit dem Verein und das war alles noch sehr spielerisch und ja, einfach Skifahren so. Und wo ich dann in die Skihauptschule gekommen bin mit 11 Jahren, da habe ich dann schon gemerkt, da war ich dann 4 Jahre im Internat, da ist das Ganze schon strukturierter geworden und auch etwas strenger. Und ja, einfach, es ist halt der ganze Tag getaktet, von morgens bis am Abend mit Training, mit Ernährung, mit Schule gehen, am Abend noch die Lernstunden mit der Erzieherin. Und ja, da haben natürlich auch gewisse Heimweh-Gefühle hochgeschwappt am Anfang. Einige haben wir aufgeben müssen deswegen, weil es natürlich so weit weg sind von den Eltern mit 10, 11 Jahren, das ist schon ein großer Schritt. Und für mich war das, dadurch meine Eltern damals die Wohnung im Haus im Ennstal gemietet haben, habe ich gemerkt, okay, meine Eltern sind eh ein bisschen in der Nähe so und sie haben halt doch noch beruflich in Linz arbeiten müssen. Und ja, aber es hat doch einiges erleichtert. Mein Papa war hin und wieder mit beim Training, hat einen warmen Tee mitgebracht an kalten Tagen und das hat halt schon eine sehr, ja, Stabilität mitgebracht und eine Wärme und deswegen ist mir das nicht immer so schwer gefallen.
Ach, das ist voll schön, dass dein Umfeld, also dass deine Eltern so unterstützend waren von Anfang an und dich aber, was ich schon raushöre, nicht da irgendwie gepusht haben, sondern wie dein Papa, wie du gesagt hast, dein Papa gesagt, das Wichtigste ist, dass du Spaß hast. Und schön natürlich, wenn du gewinnst, aber es finde ich voll schön, dass die so unterstützend waren in dem
voll,
Bereich.
Das hat einiges an Druck genommen und ja, vieles erleichtert.
Super. Apropos Druck, gut, von der Familie ist kein Druck gekommen, aber ich kann mir vorstellen, wenn man in so einer Schule ist, in so einer Skischule, so einer eigenen, dass da vielleicht aber schon ein ordentlicher Druck auch ist. Wie bist du damit umgegangen als Kind, also mit 10, 11, da ist man noch ein Kind, wie bist du damit umgegangen, dass du so einen voll durchgetakteten Tag gehabt hast? War das für dich so klar, das ist mein Ziel, ich möchte wie die Lindsay Vonn werden und so super Skifahren und das motiviert mich? Oder hat es da Tage gegeben, wo du dir gedacht hast, boah, warum tue ich mir das eigentlich alles an?
Schon auch, ja, auf alle Fälle. Also ich habe ja immer gedacht, ich komme in die Skiabteil wegen dem Skifahren, was da alles noch dazukommt an Trockentraining und ja, die schulische natürlich auch nebenbei. Das war natürlich schon sehr herausfordernd und ich wollte einfach nur Skifahren und Rennfahren. Also das andere, das hätte ich gern, hilft halt nicht. Und ja, da habe ich mir schon oft gedacht, ob das so das Richtige ist für mich, weil ich war jetzt nicht so die Gute im Ausdauerbereich und ich war halt, Kraft habe ich irrsinnig gehabt und habe mir bei gewissen Koordinationssachen schon auch schwer dann, also schwerer als andere. Beim Skifahren war ich halt irrsinnig gut und schnell und ja, also war schon sehr herausfordernd, weil wir einen sehr strengen Trainer damals gehabt haben und der halt, ja, müssen wir sagen, schon sehr, er hat halt immer gesagt, ihr wollt besser werden das war halt in dem Alter meiner Meinung nach, wie ich das jetzt aus der jetzigen Lage sehe, etwas zu streng, weil er hat halt auch, wenn wir Minuten Sport waren, ist einfach gefahren oder ja, also gewisse Sachen aufs Klo gehen oder so, das hat man sich ja wirklich, das waren halt so Sachen, das ist halt noch eher so die alte Trainervorhergehensweise, was man heutzutage auch nicht mehr macht. Natürlich hat es mich geprägt und auch gepusht, dass ich da noch stärker werde und ja, aber viele haben es auch nicht geschafft. Also das ist halt so ein bisschen so eine Frage, wirst du stärker oder muss dann eher einen Schritt zurückgehen und sagen, das ist too much. Und ja, das war so diese Zeit.
Ja, das klingt schon wirklich nicht so ohne und sehr, sehr viel Disziplin. Und ich könnte mir vorstellen, dass aber gerade, wenn man so als Sportlerin aufwächst und mit dem ganzen Programm und mit der Disziplin und mit dem eben nicht auf die Toilette gehen dürfen, sondern ja, zusammenkneifen, dass man da aber auch einiges lernt, was dir vielleicht jetzt auch in deinem Berufsleben zugutekommt, dass du vielleicht, würdest du das sagen?
Ja, auf jeden Fall. Das hat mich schon stärker gemacht und auch gewisserweise tougher und ja, Ziel, wie soll man sagen, Durchhaltevermögen hat es auch gesteigert.
Ja, du warst die erste kenianische und einer der ersten afrikanischen Athletinnen im alpinen Skiweltcup. Also das finde ich einfach großartig. Wie fühlt es sich für dich an oder wie hat es sich für dich angefühlt, so eine Pionierin zu sein?
Ja, großartig. Also mir war das ja in den jungen Jahren noch nicht so bewusst. Ich habe es natürlich immer wieder wo gehört, gelesen, und aber man ist so in einem gewissen Tunnelblick, wo man jeden Tag irgendwie besser werden will und als Sportler sowieso immer ja, teilweise ein bisschen Scheuklappen auf hat und nur auf eins fokussiert ist, aufs schnelle Rennfahren und Erfolg und besser werden, schneller werden. Und wie ich das jetzt aus der jetzigen Sicht so reflektiere, ist es natürlich ein irrsinniges Privileg, dass ich da so eine Pionierin bin und den ersten Schritt da so gewagt habe, was natürlich schon immer wieder Überwindung gekostet hat und auch mit vielen Herausforderungen gekommen ist, wo ich oft nicht gewusst habe, wie ich die nächste Saison geschweige denn finanziere oder ja, das sind halt Sachen, die man mit 17 schon sehr, ja, was einfach richtig herausfordern und ans Limit bringen.
Mhm. Jetzt wollte ich dich sowieso fragen, du hast das jetzt gerade angesprochen, die Schwierigkeiten oder Herausforderungen auch und vor allem auch finanzieller Natur. Wie kann man sich das vorstellen? Also jetzt für jemanden wie mich, ich schaue mir gerne Skifahren oder Skirennen an, aber viel mehr weiß ich jetzt nicht drüber, außer wow, das war die schnellste und cool. Und da sind wir jedes Mal dein Hut ab, mit welchen Geschwindigkeiten da runtergebrettert wird. Aber wie schaut das jetzt einfach so dieser ganze Background aus? Also du konzentrierst dich auf, wie du gesagt hast, auf schneller werden, aber was läuft denn da alles im Hintergrund eigentlich ab? Also wie schaut das aus mit Trainer finden oder jetzt, ich stelle es mir in deiner Situation noch einmal schwieriger vor, weil du jetzt ja nicht irgendwie so, du bist ja nicht für Österreich gefahren, sondern für Kenia. Mhm. Und ja, da bist du die Erste, die das gemacht hat. Nimm uns da ein bisschen mit. Wie war das? Was war da alles rundherum noch?
Ja, also ich habe ganz schnell gemerkt, dass ich nicht nur Athletin bin, sondern auch gewisse Art und Weise Teammanagerin. Also ich habe Budgetplanung gemacht, habe geschaut, dass wir vor jeder Saison ein gewisses Budget beieinander haben und ja, den Trainer zu finden, der wirklich passt und der mit dir den Weg geht und das Material, das Skimaterial, das Konditraining und das Ganze, also den Bus, den Teambus und so weiter, also durch Sponsoren finanziert, ohne die wäre ich wirklich nie so weit gekommen. Und ja, also da steckt schon einiges dahinter, was man sich da durchplanen muss, Rennanzüge, Skigewand fürs Team. Es ist meistens ein Jahr vor der nächsten Saison zum Planen, wo man sich dann auch sicher sein muss, dass man die nächste Saison fährt, weil natürlich ist dann auch alles ja schon unter Vertrag und so weiter. Also es ist schon ein gewisser Druck immer gewesen. Natürlich auf mir, weil ich die Hauptrolle in dem Team war. Natürlich hat meine Mama sehr viel mir abgenommen und die Buchhaltung und so weiter gemacht. Grundsätzlich war ich sehr, sehr privilegiert und bin auch sehr, sehr dankbar. Und ja, es hat mich einfach irrsinnig wachsen lassen, diese Zeit. Und natürlich würde ich jetzt in der jetzigen Sicht vieles anders machen, aber ich glaube, da geht es uns oft so. Ja.
Jetzt muss ich fast nachfragen, Sabrina, was würdest du denn anders machen? Jetzt mit dem Wissen, das du jetzt hast, 4 Jahre später auch und natürlich auch, ja, bist du älter, als du es damals warst?
Ich würde auf jeden Fall auch in Bezug mit Kenia, also mit dem NOC, weil die haben mich halt natürlich immer wieder vor der Saison gesagt, ja, sie unterstützen mich, sie finanzieren mich, sie schicken mir das gewisse Budget X und ist aber nicht gekommen. Also ich würde da auf jeden Fall klare Grenzen setzen, klarer kommunizieren. Ich war da in der Situation halt eher so auf meinen Traum fokussiert, habe mir gedacht, das geht schon, das wird schon. Habe dann aber schon auch oft selbst draufgezahlt in der Phase und da merke ich halt, wenn ich dort schon Grenzen gesetzt hätte, hätte sich dort natürlich schon einiges was verändert und wäre vom Budget auch viel leichter gewesen.
Ja, das denke ich mir. Aber gut, das weiß man oft dann im Nachhinein auch mehr. Und jetzt bist du 27, damals warst du 17, als du da gestartet hast. Ja. Reden wir über einen schönen Moment, und zwar Olympia 2018 war ja für dich ein Meilenstein. National, historisch, sportlich. Was ist in dem Moment durch den Kopf gegangen, als du die kenianische Flagge da, Fahne tragen durftest? Und wie war das für dich? Nimm uns ein bisschen mit in diesen Moment.
Ja, es waren so viele Gänsehautmomente. Also man kommt da mit der ganzen Welt zusammen, mit den ganzen Athleten. Man fühlt sich so eins, also es ist nicht so getrennt. Und das macht es eigentlich auch aus bei Olympia, dass wir im Grunde alle eine große Familie sind, so auf die Art. Und das spürt man einfach, den Spirit. Und das habe ich am schönsten gefunden. Und natürlich auch die Eröffnung, dass ich da die Flagge hochwehen habe können von Kenia. Und als erste Frau bei einer Winterolympiade. Und ja, das war Gänsehaut pur.
Wahnsinn, Wahnsinn. Was würdest du sagen, war für dich so die wichtigste Lektion, wenn du jetzt dann deine Sportkarriere zurückdenkst, die du da gelernt hast und die du vielleicht auch ins, ich sage jetzt unter Anführungszeichen, ins normale Leben transportieren oder übertragen kannst? Was war das so, wo du sagst, oder vielleicht, also ins normale Leben oder vielleicht jetzt auch in deine Selbstständigkeit und in dein Business, wo du sagst, okay, so ein bisschen wie das mit den Sponsoren, was du schon gesagt hast, ich nehme an, dass du da einiges gelernt hast.
Mhm. Ganz wichtig ist für mich, also die Lektion, die ich gelernt habe, dass ich meiner Seelenmission folge, also dass ich meiner Bestimmung folge und dass sie dann ganz, ganz viele Türen öffnen. Also das ist mir immer wieder aufgefallen, auch beim Skifahren in der Skikarriere. Ich habe gewusst, das ist meine Mission, das ist jetzt meine Bestimmung. Und es haben sie immer wieder Türen geöffnet in Phasen, wo ich mir gedacht habe, es geht so nicht mehr weiter. Und da habe ich gelernt, wichtigste Lektion ist, dass du der Mission vertraust. Auch in schwierigen Zeiten, dass du einfach im Vertrauen bleibst. Das ist ja eine gewisse Art von Prüfung. Und ja, dass man da wirklich immer wieder vertraut, dass sich die richtigen Türen zur richtigen Zeit öffnen. Und das merke ich jetzt auch im Business. Grundsätzlich ist das so eine Lebenslektion.
Wahnsinn. Und wie gehst du mental oder wie bist du mental mit dem Druck umgegangen? Also du hast gesagt, am Anfang warst du so fokussiert auf Skifahren und einfach schneller werden. Aber vielleicht, als du es dann doch bei Olympia und auch danach so ein bisschen realisiert hast, du stehst da nicht nur für dich jetzt als Skifahrerin, sondern eigentlich stehst du da, klingt jetzt blöd, nicht nur für Kenia, eigentlich so für den ganzen Kontinent. War das für dich ein Druck oder war das mehr Freude und Stolz, die dich da erfüllt haben? Oder hast du gedacht, boah, jetzt bin ich auch für viele Mädels, die mich sehen, ein Vorbild?
Auf jeden Fall Freude und wirklich die Inspiration, die Generationen mitgibt und auch die Nachrichten waren so überwältigend, wo ich mir gedacht habe, das pusht mir einfach so sehr und ja, also eher in der Richtung.
War schön. Kommen wir wieder zu ein bisschen was Schwierigerem oder Schwererem. Was war denn für dich die härteste, ich sage jetzt ganz bewusst, Business-Entscheidung deiner Sportkarriere? Und wie hast du sie getroffen?
Ich bin grundsätzlich ein sehr loyaler Mensch und brauche sehr viel Stabilität. Vor allem in meiner Karriere habe ich das gemerkt, dass ich stabiles Umfeld und stabile Partner, Sponsoren und so weiter mir das ja, sehr pusht in meinem Erfolg auch. Und die Herausforderung war für mich auch immer so, wenn ich gemerkt habe, es ist aber an der Zeit, einen neuen Weg zu gehen oder einen Sponsorwechsel zu machen oder einen Materialwechsel. Da habe ich schon sehr viel Überwindung gebraucht, sei es jetzt einen Skiwechsel zu machen, den ich vor ein paar Jahren gemacht habe, wo ich gemerkt habe, es fühlt sich nicht mehr stimmig an und ich habe eine starke Intuition und der versuche ich ja immer wieder zu folgen. Und das dann auch durchzuziehen, ist das andere, aber es ist schon, ja, herausfordernd, aber im Endeffekt weiß man dann, es war die richtige Entscheidung.
Wenn du jetzt auch noch ein bisschen zurückblickst, was hättest du dir denn an struktureller Unterstützung gewünscht? Was hättest du noch gebraucht, um zu sagen, okay, dann gibt es eben diese finanziellen Hürden nicht oder wenn das und das gewesen wäre, wäre es mir leichter gefallen?
Die Klarheit vor jeder Saison, beziehungsweise eine langfristige Klarheit zu haben, dass ich wirklich sagen kann, ich kann jetzt in den nächsten 4 Jahren meinen Weg erfolgreich durchziehen, ohne nachzudenken, wie es jetzt nächste Saison ist oder sei es auch, wie es das nächste Trainingscamp zum Finanzieren ist. Also wirklich so eine langfristige, strukturierte Planung, das hätte ich mir gewünscht, dass ich da einfach meinen Kopf frei habe und wie man sieht, am Anfang ist großes Risiko und da sollte man den Kopf frei haben, wenn man mit 130, 140 km/h runterprescht, desto ja, stabiler und langfristigere Vereinbarungen man hat, desto leichter wäre es mir gefallen.
Mhm. Ja. Ja, du hast ja auch, das habe ich jetzt im Zuge meiner Recherchen herausgefunden, also Olympia steht ja kurz vor der Tür, also in 2 Monaten ist sie in Cortina und du hast im Juli bekannt gegeben, dass du dieses Mal nicht dabei sein wirst, obwohl du, glaube ich, Anfang des Jahres noch davor ausgegangen bist, dass du da dabei sein wirst. Und was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es nicht aus sportlichen Gründen ist, sondern wie schon angesprochen, aus finanziellen Gründen. Wäre es für dich keine Option gewesen, zum Beispiel für Österreich anzutreten bei Olympia?
Nein, das war eigentlich nie die Überlegung. Daher ich gebürtige Kenyatin bin und natürlich auch stolze Kenyatin und meine beiden Elternteile sind aus Kenia, meine Familie ist aus Kenia und würde sie meiner Meinung nach nicht richtig anfühlen, weil ich und mein Papa damals auch schon gesagt haben, dass es unser Traum ist, dass ich einmal für Kenia bei Olympia dabei bin und natürlich habe ich das schon einmal geschafft und wollte es natürlich nochmal machen, aber aus gewissen Wertegründen, nicht nur finanziell, sondern auch gewisse Werte, was für mich nicht mehr passt haben, habe ich mir gedacht, das, irgendwann ist eine Grenze und da muss man eine Tür schließen können. Und es haben nicht so viel so ein Privileg, so lange im Skiwerk gehabt zu sein wie ich. Und mit so geringen Möglichkeiten so viel zu erreichen. Und deswegen war das ein schöner Zeitpunkt, auch vor allem nach Solbach, nach der Heim-WM, da so abzuschließen.
Okay. Voll schön, was du gerade gesagt hast. Stolze Kenyatin, finde ich schön. Du hast deine Sichtbarkeit auch nicht nur für den Sport genutzt, auch deine ganze Karriere lang eigentlich, sondern hast dich immer wieder auch für unterschiedliche Charity-Projekte eingesetzt, für Jugendliche in Kenia zum Beispiel. Was bedeutet dir denn dieses soziale Engagement und wie entscheidest du dann auch, wo du dich einbringst und wie viel Zeit oder für welche Projekte? Wie kann man sich das bei dir ein bisschen vorstellen, wie du das so machst?
Also ich habe das nach diesem Sommer, es war das Interview bei LT1 mit Kornspitz, mit dem Chef, habe ich da geredet und da hat er mir gesagt, sie haben eine Bakery gegründet in Kenia, im Slums und daher, wie wir kurz drauf nach Kenia geflogen sind, habe ich gemerkt, das ruft mich irgendwie so, ich muss da hin, ich will mir das anschauen. Und dann sind wir da hingefahren und ich habe einfach nur Gänsehaut gehabt, war so emotional, weil einfach wie man merkt einfach wieder, wie privilegiert wir da leben und wie schön, dass wir da haben. Und da habe ich gemerkt, ich will was zurückgeben, ich habe eine hohe Reichweite, ich habe sehr einen hohen Bekanntheitskreis. Und ja, deswegen war das für mich auch so ein innerer Ruf und so eine gewisse Seelenmission. Und deswegen setze ich mich da auch so gern ein.
Wenn man da irgendwie unterstützen möchte, wo kann man das tun?
Da werde ich da einen Link schicken. Ich habe einige Projekte mittlerweile in Kenia und vor allem durch Brot für die Welt und von der Welthungerhilfe bin ich offiziell jetzt eigentlich für nächstes Jahr eine Markenbotschafterin. Und ja, ich hoffe, dass wir da einiges bewirken können und von einigen Kindern und Frauen und Menschen das Leben verbessern können, ein Stück weit.
Ah, das war schön.
Also zum Beispiel Sharing Hands, das ist ein super Projekt. Bekannte aus Linz, die das führt in Kenia und auch die Bakery, die Angels Bakery heißt sie ganz genau, die ist in Slums in Kenia und einige Projekte von Brot für die Welt und von der Welthungerhilfe. Da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da spendet.
Super, das machen wir. Ich verlinke euch natürlich alles in den Shownotes und dann werdet ihr fleißig. Jetzt ist eh Weihnachtszeit und ich glaube, jeder von uns kann was geben. Nimm uns vielleicht noch ganz kurz mit, Sabrina, ein bisschen in deine Kindheit. Du bist mit 3 Jahren nach Österreich gekommen, aber kannst du dich auch noch ein bisschen zurückerinnern an die Zeit in Kenia oder ist das so lang her und sagst, okay, das weiß ich gar nicht mehr so genau und einfach durch Besuche dann in Kenia habe ich viele Dinge mitbekommen. Kannst du dich noch an das zurückerinnern, wie das für dich war?
Kaum. Also ich bin halt kurz vor meinem 3. Lebensjahr nach Österreich gekommen. Natürlich weiß ich, meine Mama hat mich zur Oma gebracht und sie wollte sich zuerst das ganze Österreich einmal anschauen. Sie ist mit meinem Stiefpapa nach Österreich und hat sich das ganze Leben einmal angeschaut, weil sie wollte mich nicht gleich mitnehmen in ein ganz neues Umfeld. Und da war ich halt fast ein Jahr bei meiner Oma. Und natürlich weiß ich noch, ich habe meine Mama irrsinnig vermisst in der Zeit. Und habe auch nicht gewusst, kommt sie wieder zurück oder wie auch immer. Damals hat es ja noch kein FaceTime oder sonstiges gegeben. Und ja, das war natürlich schon eine Ungewissheit. Und sonst kann ich mich schon erinnern, dass ich einfach sehr, sehr viele Cousinen in meinem Umfeld immer gehabt habe, in meinem Dorf. Und wir haben so einen Zusammenhalt gehabt. Das ist sowieso in Afrika, in Kenia, so üblich, auch wenn man wenig hat, man wird sofort wo eingeladen zum Essen. Und ja, das sind nur so gewisse Erinnerungen und der Rest ist halt alles von Besuchen.
War schön. Wie oft bist du ungefähr in Kenia, Sabrina? Einmal im Jahr oder?
Ja, also so alle 2 Jahre. Alle 2 Jahre.
Alle 2 Jahre, okay.
Ich würde gerne
Wird es gerade öfter? Okay. Mich würde jetzt noch interessieren, jetzt hast du sozusagen, also bei Olympia machst du nicht mit, aber wie geht's jetzt weiter? Was ist dein nächster große Traum? Ich habe den Eindruck, du bist so jemand, der ist ehrgeizig, der will noch vieles umsetzen. Wie schaut deine Zukunft aus? Wo geht's jetzt hin?
Ja, die ist gerade am Entstehen. Also ich finde es einmal richtig gut, dass ich einmal so Gefühl habe von Ankommen. Also ich habe das über die letzten Jahre nie so gehabt. Ich habe aus dem Koffer gelebt, ich war immer unterwegs, von 10 Jahren weg schon aus dem Internat. Und da ist das Gefühl von irgendwo einmal für längere Zeit zu bleiben, war nie drinnen. Und deswegen genieße ich das gerade einmal so richtig, die Ruhe und von zu Hause gewisse Projekte und so weiter auch zu machen. Natürlich bin ja hin und wieder gern unterwegs, auch Skifahren und so. Ich genieße das Ankommen jetzt einmal und dann schauen wir weiter.
Das klingt sehr gut. Wenn du einer jungen Frau, die vielleicht jetzt keinen klassischen Karriereweg hat, einen einzigen Rat geben könntest, weil du ja auch so eine Pionierin bist, welcher wäre das denn?
Ganz wichtig, an sich selbst glauben. Also das ist wirklich das Allerwichtigste. Es werden viele am Weg kommen, die da gewisse Sachen ausreden wollen oder sagen wollen, das ist nicht möglich. Oder ja, es werden sich ja viele von dir verabschieden oder einfach nicht mehr viel mit dir zu tun haben wollen, weil du den gewissen Weg gehst. Dass man da einfach wirklich mutig an sich selbst glaubt und dem treu bleibt, sich selbst treu bleibt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ja, ich sage immer, jeder, der deinen Traum, deinen Weg nicht versteht, der ist auch nicht für dich bestimmt. Und es werden wieder neue Menschen kommen, die wirklich für dich bestimmt sind und die einfach zu dir passen.
Voll schön. Ja, vielen lieben Dank, Sabrina. Ich komme jetzt schon zu meinen Abschlussfragen. Danke für das schöne Gespräch. Wer oder was inspiriert dich denn?
Puh, so einige. vor allem jetzt in der aktuellen Zeit die Cynthia Erivo, die von Witch, die Schauspielerin. Mhm. Also ich finde ihre Persönlichkeit irrsinnig groß. Also ich habe sie immer schon ein bisschen verfolgt. Aber seit dem Film und seitdem sie wirklich so bekannt worden ist und seit dem Buch, dem das sie ja geschrieben hat, es ist einfach für mich, ich fühle mich so von ihr auch gesehen, weil sie auch anders denkt und auch einfach ihren Weg geht und ja auch eine Pionierin ist in ihrem Gebiet.
Schön. Der Podcast heißt ja Lunch Break Stories. Von dem her ist immer meine klassische Frage. Mit wem, lebend oder bereits verstorben, würdest du denn gerne mal deine Lunch Break verbringen?
Ich würde mich gern so mit meinem Papa auf der physischen Ebene nochmal treffen und Zeit miteinander verbringen. Und fragen, was er jetzt zu der jetzigen Situation und so sagt. Und ja, einfach quatschen.
Voll schön. Ja. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr stolz auf dich, das kann ich schon mal sagen. Und wenn du heute noch einmal der 10-jährigen oder 11-jährigen Sabrina begegnen würdest, was würdest du ihr denn zuflüstern, bevor sie auf diesen ungewöhnlichen und außergewöhnlichen Weg geht? Was würdest du ihr sagen?
Immer du selbst.
Oh, Sabrina, vielen, vielen, vielen lieben Dank für das schöne Gespräch und für deine Zeit. Und es ist so ein Privileg, den Podcast machen zu dürfen, weil ich so tolle Menschen wie dich kennenlernen darf. Danke dafür.
Vielen, vielen Dank auch für die Führung, für das wunderschöne Gespräch, für das, ja, für die Einladung und was ist ganz, ganz großartig. Danke dir.
Danke. Ja, das war Episode 108 der Lunch Break Stories mit der Sabrina und ich hoffe, es hat euch so gut gefallen wie mir, als ich das Interview geführt habe. Ich habe euch wie versprochen natürlich auch alles in den Shownotes verlinkt, also wenn ihr die Hilfsprojekte, die die Sabrina jetzt auch schon unterstützt, tatkräftig auch unterstützen wollt, dann schaut doch bitte einfach in die Shownotes und man denkt vielleicht auch dran, juhu, Weihnachten, Christmas Spirit. Geben ist immer seliger als nehmen, von dem her vielleicht wollt ihr ja da auch unterstützen. Und ich darf euch auch nochmal an unseren Sponsorpartner der heutigen Episode erinnern, 1000 Things. Also mit dem Code LUNCHBREAK1000 bekommt ihr versandkostenfrei auch diese super tollen Erlebnis- und Kulinarikbücher von Graz, Wien, Salzburg, Linz. Also ein perfektes Geschenk für Freundinnen, Partner.
Und wenn euch der Podcast gefällt und wenn euch diese Episode jetzt gut gefallen hat, dann würde ich mich irrsinnig freuen, wenn ihr mir eine Bewertung auf Spotify geben könntet oder auf Apple, wo auch immer ihr Podcast hört. Ich freue mich auch, wenn ihr kommentiert, das kann man auf Spotify machen. Ich freue mich auch, wenn ihr Lunchbreak Stories auf Instagram folgt. Das hilft alles, dass der Podcast öfter gefunden wird, öfter gehört wird. Es hilft mir, tolle Sponsoren zu bekommen und es hilft mir vor allem auch, diesen Podcast weiter zu betreiben, tolle Frauen fürs Mikrofon zu holen und durch spannende Geschichten, spannende Vorbilder euch auch zu inspirieren und motivieren.
Ja, und die nächste Episode gibt es bereits nächste Woche. Wer aufmerksam die Lunchbreak Stories hört und mitverfolgt, hat mitbekommen, dass ich im Moment nicht alle 14 Tage veröffentliche, sondern jetzt bitte bereits die dritte Woche in Folge eine Episode nach der anderen raushaue. Also ein bisschen Credit dafür bitte auch, what happened? Ich würde sagen, voller Fokus auf den Podcast und nachdem das Jahr sehr, sehr voll war und viele andere Dinge gleichzeitig laufen mussten, habe ich jetzt im Moment gerade die totale Muse, mehr für den Podcast zu machen, euch ganz tolle Interviews und ganz tolle Frauen zu bringen. Umso mehr freue ich mich über euren Support. Alles Liebe, macht es gut. Wir hören uns nächste Woche wieder, vielleicht sogar zweimal. Schauen wir mal, wie motiviert ich bin. Ciao.